Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblings-Skisprung-Podcasts 200 Inside Ski Jumping. Ich bin die Anna und an meiner Seite begrüße ich wie immer die liebe Sonja.
Hallöchen.
Wir haben mal wieder uns zwei ganz, ganz tolle Persönlichkeiten des Skispringens rausgesucht für unsere Reihe Remember. Da haben wir uns ganz, ganz viele Gedanken gemacht. Wir haben auch dieses Mal euch gefragt, unsere Zuhörer, wen sie denn gerne in unserer Remember-Folge hören wollen würden. Und da haben ganz, ganz viele abgestimmt. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr so zahlreich Vorschläge gebracht habt. Und wir haben uns zwei Personen rausgesucht, die wir finden, sollten auf jeden Fall in dieser Folge genannt werden. Und wir fangen an mit dem Herrn der Runde. Wir haben uns für Halvor Egner-Kranerüt entschieden. Ich glaube, das ist sehr, sehr naheliegend, dass der in unserer
Ja.
zweiten Remember-Folge genannt werden muss, weil ja, aktuell ist er mitunter das Maß aller Dinge im Skisprung-Weltcup.
Genau, er hat sich jetzt über die vergangene Vierschanzentournee wieder mal ganz nach vorne gekämpft. War vielleicht nicht unbedingt so in dem Maß zu erwarten, weil natürlich die Konkurrenz aktuell mit Lanišek und Kubacki vor allen Dingen sehr stark war. Aber er hat sich durchgesetzt und hat eine Wahnsinnstournee gesprungen. Ja, und souverän den Sieg eingefahren. Und insofern ist er natürlich aktuell gerade, ja, mitunter das Maß der Dinge. Tatsächlich finde ich sehr interessant, dass bei Halvor, also er ist ja tatsächlich noch nicht so lange im Skisprung-Weltcup vorne mit dabei. Das ist ja alles irgendwie erst über die letzten paar Jahre gekommen, die einem zwar irgendwie, also mir jedenfalls, alleine schon wegen dieser ganzen Pandemiesituation irgendwie schon ewig lang vorkommen, aber es ist es ja eigentlich tatsächlich gar nicht. Er ist ja auch sehr jung, 96 geboren.
Oh mein
Für
Gott.
zwei so alte Knochen wie uns ist das natürlich noch total jung. Hat aber natürlich auch schon eine Wahnsinnskarriere jetzt geliefert und führt jetzt schon die Bestenliste an, was die besten Norweger betrifft, ne? Die ewige Bestenliste, da ist er jetzt der beste Norweger. Das muss man natürlich auch erstmal schaffen. Wir haben ja in der Vergangenheit jetzt schon gelernt, dass Norwegen nicht nur das Geburtsland des Skisprings ist, sondern dass es natürlich auch deren Athleten immer am Start waren und immer federführend in diesem Sport dabei waren.
Auf jeden Fall, wenn man sich anschaut, welche Namen da mitgenannt werden, Roar Jökulsøy oder Bjørn Einar Rumøren oder Anders Bardal oder wie auch immer, das sind große Namen und dass er innerhalb von wenigen Jahren da mit dabei ist, zeigt doch einfach, wie er innerhalb von kürzester Zeit wie Phönix aus der Asche da emporgestiegen ist und einfach alles abgeräumt hat.
Ja, genau. Aber fangen wir mal ein bisschen früher an, um zu gucken, wie sich dann die Sachlage alles entwickelt hat über die Jahre. Zum ersten Mal, also international quasi auf den Plan getreten, ist er 2013 beim FIS Cup als ganz junger Junior und hat im Jahr 2014 zum ersten Mal einen Continental Cup gewonnen. Das war im Februar 2015, Entschuldigung, 2014 ist er im COC eingestiegen und 15 hat er dann seinen ersten Sieg erringen können und zwar interessanterweise vor besagtem Ante Lanišek und einem gewissen Herrn Janne Ahonen. Also es ist schon alles eine Weile her,
Wow.
aber auch da hat man schon gesehen, dass die großen Namen ja so ein bisschen generationenmäßig zusammenliegen, sagen wir es mal so. Es ging dann auch relativ zügig weiter. 2015 ist er Juniorenweltmeister mit dem Team geworden in Almaty damals. Konnte dann dadurch auch im Dezember 15 im Weltcup starten in Lillehammer und ist direkt mal mit einer Disqualifikation eingestiegen. Läuft ja gut, ne?
Ja.
Es ging dann ein bisschen weiter über die Juniorenweltmeisterschaft 16. Er hat da Silber geholt mit einem gewissen Herrn Marius Lindwig zusammen im Team. Also auch da sieht man schon, dass das alles so, also dass die heutige norwegische Skisprung-Nationalmannschaft generationenmäßig schon sehr nah beieinander liegt und die sich halt auch eben schon lange kennen. Da darf man ja auch nicht vergessen. Ja, zum ersten Mal wirklich im Weltcup ja, wie soll man sagen, auf den Plan getreten ist er dann 2017 in Engelberg. Da hat er zum ersten Mal ein Top-10-Ergebnis abgeliefert. Und es ging so stetig dann auch voran. Konnte dann in der Saison 2018-19 eigentlich ganz gute Platzierungen generieren, aber eben auch alles so ein bisschen unter ferner Liefer, sage ich mal. Also war da noch nicht so dieser große Emporkömmling, den wir heute sehen. Konnte sich dann für die Weltmeisterschaft in Seefeld qualifizieren. Und das war so zum ersten Mal der Moment, wo ich dachte, hä, Moment mal, die WM in Seefeld, die war doch gerade erst, ne? So
Ja,
gefühlt irgendwie.
ja.
Genau, ist dann da, konnte sich da also da qualifizieren. Gesamtweltcup hat er Platz 15 erreicht. Also eigentlich etwas, ja, wo man schon denkt, naja, läuft ja voran, ne? Geht ja ganz gut. In der darauffolgenden Saison lief es dann aber nicht mehr so ganz rund. Es war schwierig, er war außer Form gewesen, er ist dann zurückgegangen in den Continental Cup. Auch da lief es nicht so richtig gut. Dann hat er sich zum Training zurückgezogen. Und ich glaube, das war so die Zeit, von der er auch jetzt kürzlich erzählt hat, wo man dann schon auch zweifelt, ist das alles so, passt das alles so, die sehr, sehr zehrend ist. Und viel Durchsetzungsvermögen auch einem Athleten abverlangt, wo er dann halt schon auch überlegt hat, macht das alles Sinn, was ich hier so treibe und sollte ich das weiterführen? Ja, genau. Er hat sich zum Glück durchgebissen. In dieser Saison ist er auch im Gesamtweltcup nur 61. geworden, also wirklich vollkommen irrelevant letztendlich. Und dann ging das ja los mit Corona. Ja, also wir erinnern uns alle, wir waren ja live dabei und sind es immer noch in der nächsten Saison 2021. Und das ist ja nicht lange her, das war ja jetzt
Nee.
erst.
Ja.
Ja, gab es ja dann auch pandemiebedingt nicht so viele Wettkämpfe, das haben wir ja auch alles gesehen. Er hat hauptsächlich dann also nationale Wettkämpfe gesprungen, was natürlich insofern wichtig ist, weil man sich dann da auch so ein bisschen mit seinen eigenen Leuten vergleichen kann und so ein bisschen gucken kann, wie stehe ich denn auch im nationalen Vergleich da, gerade im Hinblick auch darauf, bin ich tauglich sozusagen für die Nationalmannschaft oder nicht, vor allen Dingen, wenn es im Jahr davor halt schlecht lief, ja. Genau, er konnte dann also es gab im Sommer eine norwegische Meisterschaft, da hat er dann Silber erringen können und im Team Gold. Und dann wurde kurz drauf nochmal eine Meisterschaft ausgesprungen, die vorher wegen Corona also nicht stattfinden konnte, die Wintermeisterschaft. Das heißt, sie hatten halt innerhalb kürzester Zeit zweimal die Meisterschaft. Da konnte er dann Gold im Team gewinnen und hat sich damit für das Weltcup-Team qualifiziert. Ja, und man kann eigentlich sagen, das war so der Moment, in dem der große Halvar Egner-Granerud geboren wurde, weil ab dann lief es rund.
Dann lief es richtig rund. Das war nämlich die Saison, wo er den Weltcup gewonnen hat, den Gesamtweltcup gewonnen hat. Und in der Saison wurde ja auch die Skiflug-WM in Planica nachgeholt, am 12. im Dezember. Und das war, glaube ich, ein Ergebnis, das ihm bis heute sehr, sehr nachhängt. Da ist er nämlich 0,5 Punkte schlechter gewesen als Kyle Geiger, ist auf Platz 2 gekommen. Das macht mal gerade 40 Zentimeter aus. Also 40 Zentimeter haben ihm gefehlt, um Skiflug-Weltmeister zu werden. Ich habe jetzt auch immer noch die Bilder im Kopf, wie er da sitzt und es nicht fassen kann, dass ihm halt nur 0,5 Punkte gefehlt haben. Ist halt auch einfach beschissen, muss man sagen.
Ja, genau.
Gerade beim Skifliegen sind 40
Ja.
Zentimeter halt noch weniger als beim Skispringen. Und das sind ja vier Wertungsdurchgänge bei einer Skiflug-Weltmeisterschaft. Das muss man sich mal überlegen, wie unglaublich eng das Ganze letztendlich war.
Ja.
Aber es hat ihn nicht davon abgehalten, in der Saison einfach Gas zu geben. Er hat in der Saison 11 Weltcupsiege eingefahren, war die Nummer 1 in der Saison. Und wie gesagt, ist dann noch Weltcup-Gesamtsieger geworden in dieser Saison. Und die Saison bleibt einem, gerade wenn man an Granerud denkt, sehr, sehr hängen, weil er war damals schon einfach vor 2 Jahren, vor 2 Saisons, das Maß aller Dinge, muss man einfach sagen.
Ja, also mehr kann man eigentlich fast nicht erreichen in der Saison. So gut, ja, gefühlt alle Weltcups irgendwie gewonnen. Also es ging auch direkt dann schon los. also hat quasi vor der Vierschanzentournee schon viermal, nee, fünfmal gewonnen. Fünf Weltcups gewonnen, ist eben ganz knapp Zweiter geworden bei der Skiflug-WM, also Vize-Weltmeister geworden und ging natürlich dann als absoluter Tourneefavorit in die Tournee. Hat dann, da wurde es dann ein bisschen, ja, unglücklich lief es dann, ja. Oberstdorf Platz 4, das ist erstmal, also da hängt, ich meine, wenn du natürlich unter den Voraussetzungen da anmarschierst, willst du natürlich nicht Vierter werden, aber da ist ja noch nicht Hopfen und Malz verloren, das muss man ja auch sagen. In Garmisch konnte er den zweiten Platz erreichen, also war dann auch noch mit drin, aber dann Innsbruck ist es dann ein bisschen nach hinten übergekippt. Mit Platz 15 war dann eigentlich die Tournee, also es ist dann halt futsch, ja, da kannst du nichts mehr machen. Bischofshofen 12., er hat dann den Gesamtplatz 4 in der Tournee gewonnen. Das ist natürlich ein gutes Ergebnis grundsätzlich, aber wenn du so eine Saison springst, dann willst du das Ding auch mit nach Hause nehmen, ja.
Auf jeden Fall. Also da merkt man halt auch einfach, dass die Vierschanzentournee einfach wieder andere Gesetze hat und dass die Vierschanzentournee auch wieder mit sehr viel Druck und so weiter behaftet ist. Wenn du als der Favorit in die Vierschanzentournee gehst, kannst du auch sehr, sehr schnell verlieren. Und wir wissen alle, Innsbruck ist einfach eine, eine Schanze, die alles entscheiden kann. Und da ist auch letztendlich Granerüd dran gescheitert in bei der Vierschanzentournee. Passiert, aber hingefallen, dann wieder aufstehen und Krone richten, das ist sowieso Kranerüds Ding. Er hat viele Rückschläge gehabt und ist immer wieder dann jetzt gerade in den letzten Jahren immer wieder stärker hervorgegangen und
Das hat er dann da auch gezeigt. Genau, das hat er dann da auch gezeigt in dieser Saison, denn danach, nach der Spielstandszone, ging es ja dann weiter, Willing, also weitere Siege errungen, mit dem Sieg in Willingen dann den norwegischen Rekord für die meisten Weltcupsiege in einer Saison gebrochen. Und das ist schon auch ein Ding, weil, ne, wie gesagt, es gibt eben die norwegische Skisprungtradition sehr, sehr lang. Also sich da an die Spitze dann zu springen, das musst du auch erstmal machen. In Rasnov wurde er dann als Gesamtweltcupsieger erstmal erklärt, punktetechnisch. Aber dann ist er selber disqualifiziert worden, dann war es wieder offen. Also was heißt offen? Es war ja dann, na, rechnerisch war es noch offen. Ich glaube, jeder wusste so ungefähr, wie die ganze Sache ausgehen würde. Ja, aber es ist natürlich dann auch lustig, wenn es erst heißt, jawohl, herzlichen Glückwunsch. Und dann, ach nee, Moment, Disqualifikation.
Und dann scheitert es halt einfach an der Disqualifikation. Ne? Nicht an, du bist so schlecht gesprungen, sondern es liegt am, vielleicht gegebenenfalls, gehe jetzt mal von aus, Anzug oder so. Das ist halt schon wow.
Genau, aber für uns Zuschauer dann natürlich spannend, weil man sich denkt, okay, gucken wir mal, ob die Karten nicht da nochmal umgemischt werden. Genau. Es stand dann die Weltmeisterschaft 21 in Oberstdorf auf dem Plan. Da wurde er von der Normalschanze Vierter. Ist natürlich auch da als absoluter Topfavorit angereist. Dann hat ihn allerdings Corona erwischt. Das war dann ein bisschen blöd, weil er dann auf der Großschanze nicht mehr springen konnte. Also leider hat diese Pandemie auch hier so ein bisschen ihre Schatten hinterlassen, sage ich jetzt mal. Gut, muss man dann einfach auch mit leben. Ne? Wir haben das ja alle mitgekriegt, diese Saison, die war sowieso eine, bei der wir dachten, müssen einfach das von Springen zu Springen betrachten und weil nun mal alles dann anders ist. Nachdem die Raw Air, das war ja, ihr erinnert euch ja sicherlich daran, dass das ja schon ein bisschen Theater war mit diesen ganzen, was findet jetzt statt und was findet nicht statt. Und am Ende hat sich also rausgestellt, die Tournee, die Raw Air wird nicht stattfinden. Und damit fallen natürlich diese ganzen Punkte weg. Und somit war er dann auch der Gesamtweltcup-Sieger in dieser Saison vollkommen verdient. Weil, wie gesagt, was soll man denn sonst noch alles gewinnen? Ne? Außer fast jeden Weltcup.
Ja, genau. Ja, die Saison 21-22 war dann so ein bisschen durchwachsen, muss man sagen. Also er hat zwei Weltcupsiege eingefahren in der Saison, aber er hat ein ziemlich großes Problem gehabt mit seinem Sprung. Also man kann sich sehr, sehr gut daran erinnern, dass er sehr asymmetrisch immer rausgeflogen ist und immer sehr, sehr weit rechts geflogen ist. Das hat er jetzt irgendwie in den Griff bekommen. Also er ist immer noch ein sehr, sehr weiter Rechtsflieger, aber kriegt trotzdem es gut hin. Aber in der Saison war es wirklich, wirklich schwierig. Hat nicht so wirklich in die Spur gefunden, so wie man so schön sagt. Und das war dann wieder so ein bisschen ein Rückschlag für ihn, weil er war in der einen Saison, hat 11 Weltcupsiege gewonnen und dann auf einmal in der nächsten Saison nur noch zwei und nicht so gut in Form. Das macht halt auch bei einem Kranerüt was, der sehr, sehr ehrgeizig ist. Und das hat ihm doch sehr, sehr viel ausgemacht. Und man sieht aber auch einfach, wie unglaublich sensibel die Sportart ist. Also du, auch wenn du in der einen Saison gut bist, heißt es nicht, dass du in der nächsten Saison auch wieder gut bist. Da muss schon viel dran gewerkelt werden.
Ja, das ist allerdings wahr. Trotzdem hat er es geschafft, Dritter bei der Verschanzentournee Gesamtwertung zu werden. Das ist ja nun durchaus auch stabil, ja, keine Frage. Ist im Vierter im Team bei den Olympischen Winterspielen geworden. Im Einzel lief es gar nicht so gut, da ist er nur 30. und 8. geworden. Das zeigt, wie du gerade schon gesagt hast, dass es einfach nicht ganz so lief wie in der Saison zuvor. So, und dann haben wir ja jetzt kürzlich alle gesehen, was diese Saison gebracht hat. Ich sag's ganz ehrlich, ich hatte ihn nicht als allerobersten Favoriten auf dem Zettel gehabt. Allerdings haben wir es ja gesehen. Also, wie soll ich sagen? Einen David Kubacki in dieser Saison zu schlagen, das musst du halt auch erstmal machen. Ja, dann hast du noch mit Lanišek einen hinten dran, der also nicht ganz so die Stabilität hat, die Beständigkeit, aber die nahezu gleiche Stärke, meiner Meinung nach. Insofern war für mich nicht, und ich glaube für die allerwenigsten, Halvor Igner Kranerud der Top-Favorit auf den Tourneesieg. Er ist als Vierter im Gesamtweltcup nach Oberstdorf gegangen. Das ist natürlich eine sehr gute Platzierung, aber eben, wie gesagt, mit mindestens Zweien, die vorne dran sind, die einfach noch stärker waren.
Ja.
Also. Und dann auf einmal hat sich das Blatt gedreht und er hat eine Wahnsinns-Tournee gesprungen und endlich und auch vollkommen verdient den Goldenen Adler mit nach Hause genommen.
Genau. Also ich glaube, das zeigt auch seine Coolness letztendlich, weil er hat halt schon viele Rückschläge gehabt und ich glaube, das hat ihn letztendlich stärker gemacht und hat bei ihm nicht so solche Flatulenzen gezeigt, wie jetzt zum Beispiel bei dem David Kubacki, der letztendlich ja als Top-Favorit zur Verschanzentournee gefahren ist. Einfach, muss man ganz klar sagen. Aber der hat so ein bisschen auf seinem Niveau ist ein bisschen, ich nenne es jetzt mal schleifen lassen, obwohl es ja immer noch super Platzierungen waren, die er gemacht hat, aber er ist halt nicht Vierschanzentournee Gesamtsieger geworden, weil einfach Kranerüt immer noch der coolere war. Der hat immer noch mal mehr gemacht, der hat immer noch mal mehr durchgezogen, als ein Kubackis vielleicht durchgezogen hat und das war letztendlich auch das, was die beiden unterschieden hat in dem Moment. Dass Kranerüt auch einfach dann 3 Springen bei der Vierschanzentournee gewonnen hat, hat, glaube ich, mit seiner Mentalität und so weiter dann in dem Moment auch zu tun, weil er einfach cool war. Er hat nichts zu verlieren gehabt.
Genau. Ja, klar, du gehst einfach unter anderen Voraussetzungen hin, wenn du halt eben nicht derjenige bist, von dem alle erwarten, dass er jetzt gewinnt. Ne? So wie das bei David Kubacki war, wobei man natürlich ihm auch zugestehen muss. Seine Frau war ja hochschwanger. Das heißt, er hat ja auch einfach noch ganz schlicht und ergreifend andere Sachen im Kopf gehabt. Und dann wird es vielleicht auch irgendwann, selbst für einen David Kubacki mit all seiner Erfahrung und seiner Routine, dann halt auch mal ein bisschen viel mit den Nerven. Das könnte ich mir schon vorstellen. Und so ist es dann auch passiert, dass eben, wie gesagt, Kranerüt endlich diesen goldenen Adler mitgenommen hat und sich, wie soll man sagen, in die Geschichtsbücher des Skisprings rein manövriert hat, endgültig und vollkommen verdient. Er ist noch recht jung, das haben wir gehört, 96er Baujahr, das ist noch nicht so alt. Das heißt, da kann noch einiges kommen. Ich bin mal sehr gespannt, wie es bei ihm weitergeht. Was ich einen sehr süßen Side-Fact finde, weil ich finde, es passt so wahnsinnig gut zu ihm, dass er bis 2020 nebenberuflich noch im Kindergarten gearbeitet hat. Das kann ich mir total gut vorstellen.
Mega cool.
Ja. Ja, ich bin gespannt, was noch kommt über die nächsten Jahre, was wir von Halvor Igner Kranerud noch sehen können.
Ja. Genau. Jo. Und dann haben wir natürlich für unsere Folge noch ein weibliches Pendant dazu uns ausgesucht, die im Skisprungzirkus auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, die das Frauenskispringen auch mit so ein bisschen entwickelt, beeinflusst hat und so weiter. Und zwar reden wir von keiner geringeren als Daniela Iraschko-Stolz, die einfach, ja, glaube ich mal, wenn man das so hört, der Inbegriff des Frauenskispringens ist, wenn ich jetzt das so von außen betrachten würde. Also die das Ganze mit aufgebaut hat, die sich viel fürs Frauenskispringen eingesetzt hat und so weiter. Und wir finden, Daniela Iraschko-Stolz verdient es, in unserer Folge Remember mit dabei zu sein.
Absolut. Ja, wie du schon sagst, sie ist eine der allerersten Skispringerinnen, die wahnsinnig erfolgreich waren, hat eigentlich die ganze Entwicklung in den letzten Jahren hautnah miterlebt und federführend siegreich begleitet, sage ich mal so. Sie ist inzwischen 39 Jahre alt und jetzt, wenn wir uns überlegen, also nur um das mal so ein bisschen in Relation zu setzen, weil ich glaube, es ist für viele beim Frauenskispringen immer noch ein bisschen schwierig, ne? 39 Jahre, ich meine, guck dir Simon Ammann an, okay, Kasai ist noch mal älter, aber auch Manuel Fettner und so, das sind so Leute, die sind schon gefühlt in der Ewigkeit dabei, sie, also sind sie ja tatsächlich auch, und so ist es bei ihr eben auch, sie ist seit Ewigkeiten dabei und hat also schon super viel erlebt. Wir haben ja in der Vergangenheit schon ganz häufig über das Frauenskispringen geredet und die Entwicklung. Das heißt, man muss immer mit berücksichtigen, auch diesmal, auch in dieser Biografie, dass es den Weltcup erst seit relativ kurzer Zeit gibt und der Continental Cup das Maß der Dinge war über viele Jahre, die höchste Wettkampfklasse. Und Daniela Iraschko-Stolz hat insgesamt 51 Continental Cup-Siege eingefahren in den Jahren von 2004 bis 2018, also über einen wahnsinnig langen Zeitraum. Das muss man auch erstmal nachmachen. Von 2009 bis 2012 hat sie dreimal insgesamt die Gesamtwertung des Continental Cups gewonnen. Also sie war das Maß der Dinge. Ja, es gibt natürlich noch ein paar andere große Namen im Skispringen der Frauen, die zu diesem Zeitpunkt ihre Konkurrenz waren. Also sie waren nie konkurrenzlos, aber gehört definitiv mit zu den allerersten ganz Großen. Und das wird sie, glaube ich, auch erstmal eine ganze Weile bleiben.
Auf jeden Fall.
Was sehr interessant ist an der Biografie von ihr, ist, dass, wenn viele wahrscheinlich auch wissen, sie eigentlich als Fußballerin angefangen hat, als Torhüterin. Also das war so, war so der sportliche Einstieg, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar auf durchaus Profiniveau. Man kann es ja nicht anders sagen. Ich bin jetzt im Thema Frauenfußball nicht so drin, aber wenn man in der Fußball-Bundesliga, also in der österreichischen Bundesliga spielt, Vizemeisterin wird, im Pokalfinale steht mit seiner Mannschaft, dann ist man halt einfach ein Profi auf dem Gebiet, was man tut. Und zwar nebenher noch nebenher zum Skispringen. Also diese Frau hat tatsächlich zwei Profisportkarrieren parallel betrieben. Mhm. Ich meine, wie viel Energie hat die denn? Das ist ja der Hammer.
Da sieht man, was für ein Energiebündel sie ist.
Ja. Also total. Ich meine, mir würde, also ich weiß nicht, fällt dir irgendjemand ein als irgendein männlicher Sportler, bei dem das ähnlich ist? Mir fällt jetzt keiner ein, ehrlich gesagt.
Nein, nein. Ich glaube nicht, dass sich jemand zutrauen würde, zwei solche krassen Sportarten zusammenzumachen, die sehr, sehr viel Kraft, die sehr, sehr viel Ausdauer, die sehr, sehr viel Training und so weiter beinhalten.
Nee. Ja, also Wahnsinn, wirklich. Das muss man echt mal deutlich betonen, gerade weil ja die Frauen immer noch häufig als so ein bisschen das, ja, muss man einfach sagen, auch im Skispringen als das Schwächere und irgendwie, weiß ich nicht, Geschlecht dargestellt werden. Naja, also 95 hat sie angefangen mit dem Skispringen und ist dann in den Jahren 2000, 2001, 2005 und 2010 Gesamtsiegerin des Ladies Grand Prix geworden. Der hat heute keine Bedeutung mehr, aber eben damals hatte er eine Bedeutung, weil es eben nichts anderes gab. Ja. eines der Themen, die immer wieder diskutiert werden im Skispringen der Frauen, ist ja auch die Geschichte mit dem Skifliegen. Das kennen wir ja, das Thema haben wir ja selbst heute im Jahr 2023 immer noch. Vor 20 Jahren, also im Jahr 2003, hat eine gewisse Frau, Daniela Iraschko damals noch, den weitesten Flug einer Frau auf einer Flugschanze hingelegt. Man kam allerdings auch nicht auf die Idee, vielleicht mal die Weitenmessung einzuschalten. Insofern haben wir kein definitives Ergebnis, aber wie man hört, waren es so um die 200 Meter. Und wie wir sehen, sie steht noch. Also Shoutouts an so den einen oder anderen Herr, der der Auffassung ist, eine Frau würde sofort irgendwie, keine Ahnung,
auseinanderfallen,
wenn sie schief liegt. Nein, tut sie nicht. Ja, also auch dahingehend war sie natürlich eine der Pionierinnen, weil das war einfach zu diesem Zeitpunkt nicht, das gab es halt einfach nicht,
ja
dass eine Frau von der Flugschanze runtergesprungen ist. Ich glaube, sie war als Vorspringerin, meine ich.
Ja, genau, am Kulm war es.
Genau, am Kulm, ja. Genau.
Ja, das ist krass. Dass es auch immer noch die einzige ist seit 20 Jahren, die diese 200-Meter-Marke als Frau geknackt hat, zeigt halt auch einfach, wie krass das ist.
Ja mangels Möglichkeiten halt einfach. Ja, aber gut, wir werden ja sehen, was diese Saison passiert. Wer heißt, steht ja endlich mal Skifliegen auf dem Plan. Insofern hoffen wir das jetzt mal, dass es das jetzt mal ein bisschen vorangeht, ja. Die großen Ereignisse des Damen-Skisprings hat sie natürlich miterlebt. Bei der ersten Weltmeisterschaft 2009 wurde sie nur Vierte. Nur insofern, weil sie natürlich zu diesem Zeitpunkt schon absoluten Legendenstatus hatte. 2011, dann zwei Jahre später, konnte sie dann die Goldmedaille gewinnen. 2011 ist das Weltcup-Debüt, hat das Weltcup-Debüt stattgefunden und sie hat dann gleichzeitig auch eine Ausbildung bei der Bundespolizei gestartet. Also auch hier zeigt sich, auf wie vielen Hochzeiten gleichzeitig diese Dame tanzen kann, ohne dass es irgendwie an Qualität mangelt. Ich weiß ja auch nicht. Im ersten Gesamtweltcup ist sie Zweite geworden. Und dann begann eine lange und leider auch bis heute andauernde Phase, in der immer wieder große Siege errungen wurden, aber in dem leider auch immer wieder viele Verletzungen stattgefunden haben. Also es ist leider eine Athletin, die unter vielen Verletzungspech litt. Das zeigt natürlich so eine Biografie dann auch immer, wie du dann halt am Ende dastehst. Ne? Wir haben es gerade gesehen bei Granerud, der hatte da bis jetzt Glück. Hatte sie eigentlich leider weniger. Im Januar 2013 hat sie sich das Kreuzband und den Menisken gerissen. Konnte dann quasi das ganze Jahr im Prinzip nichts machen. Ja. Also eine Saison verloren. Gerade diese Anfangsjahre im Weltcup waren natürlich wichtig, da war es umso schwieriger. Im Dezember 2013 konnte sie dann auf die Schanzen zurückkehren, auf die internationalen Schanzen, und ist dann kurze Zeit später, 2014, bei den Olympischen Spielen hinter Carina Vogt Zweite geworden. Wir erinnern uns an diese legendären Springen, in denen Carina Vogt selber überhaupt gar nicht fassen konnte, was sie da jetzt gerade für eine Leistung abgeliefert hat. Dann hat sie sich leider wieder den Meniskus gerissen, ist wieder ausgefallen. Die nächste Weltmeisterschaft 2015 konnte die Bronzemedaille gewinnen und ist Vierte im Mix-Wettkampf geworden, also immer wieder nach diesen Verletzungen sich nach vorne gekämpft, wieder vorne mit dabei gewesen. Diese Saison lief dann auch wirklich sehr gut für sie. Also auch die zweite Meniskusverletzung konnte sie ganz gut über die Bühne kriegen und hat es dann geschafft, 5 von 13 Springen, also die Weltcup-Saison war recht kurz damals noch für die Frauen, 5 von 13 Siegen einzufahren. Das ist, glaube ich, schon einigermaßen vergleichbar mit dem, was wir gerade über Granerud gehört haben. Mm. Ja, wenn du mal so ein bisschen rumrechnest, wie prozentual, wie hoch der Anteil ist. Hat den Gesamtweltcup dann vor Sarah Takanashi gewonnen, die ja auch noch da war. Und über sie haben wir auch schon mal kurz geredet und werden das vielleicht irgendwann mal noch länger tun. Sarah Takanashi, die bis jetzt weltcuptechnisch erfolgreichste Athletin im Gesamt. Skisprung-Zirkus. Ja. Erwähne ich immer wieder gerne, weil das wird nämlich gerne vergessen. Also eine Bombensaison hingelegt und eben gezeigt, dass sie die absolute Weltspitze darstellt. In der darauffolgenden Saison lief es nicht mehr ganz so gut. Da war, also nach deren Maßstab, ja. Mit zwei Weltcup-Siegen, 11-mal Podium, Gesamt-Weltcup-Zweite geworden. Das ist natürlich immer noch
mega.
Ein mega Ergebnis. Na, aber im Vergleich eben zur Vorsaison ging es ein Stückchen weit bergab. Im darauffolgenden Jahr war es im Grunde genommen ähnlich. Ja, da 4-mal auf dem Podium gelandet, insgesamt Vierte geworden. Und dann ging halt auch wieder so eine Phase los, in der sie leider die Gesundheit sich so ein bisschen bemerkbar gemacht hat. 2017 musste sie an den Knien operiert werden, ist auch da dann im Continental Cup wieder eingestiegen mit Siegen. Also sie lässt sich da auch nie entweder ganz oder gar nicht, so hat man das Gefühl, ne?
Ja.
Bei den nächsten Olympischen Winterspielen wurde sie Sechste, also auch da. Und ich meine, wir reden hier von einer Range, die ja jetzt auch schon viele Jahre andauerte. Ja.
Und nach so vielen Verletzungen halt auch, ne?
Ja, genau. Leider ist es dann danach auch ein bisschen schwieriger geworden für sie, denn es folgten Stürze, es folgten weitere Verletzungen, die es ihr schwieriger gemacht haben. Sie hat immer ein Level gehalten, das andere an das andere nie heranreichen werden, wenn man es jetzt einfach mal ganz realistisch betrachtet. Aber man hat eben gemerkt, dass es sich dann doch ein bisschen schwieriger hingezogen hat. Und wir haben natürlich dann auch gesehen, dass es eben andere Athletinnen dann noch gibt, so die zweite Generation der Frauenskispringerin, die dann eben auch sie ein bisschen überholt haben. Aber das ist ja auch vollkommen normal und sollte ja auch so sein, wenn man es mal insgesamt betrachtet. Ja, ich würde sagen, das letzte große Ergebnis, das sie erreichen konnte, war bei der WM 21, wo sie mit dem Team dann Gold geholt hat. Die österreichischen Skispringerinnen sind ja immer schon ganz weit vorne gewesen. Ja, also ähnlich wie bei den Jungs bringen auch die Frauen da immer wieder ganz, ganz tolle Athletinnen hervor. Eine Bronzemedaille konnte sie im Mixed-Wettkampf mit nach Hause nehmen. In Peking war sie verletzt am Start, hat danach aber die Saison auch beendet, weil es dann einfach auch keinen Sinn mehr gemacht hat.
Aber das muss man sich auch mal, das muss man sich auch mal überlegen. Sie ist bei den Olympischen Spielen in Peking mit Knieverletzung angetreten, ist 12. im Einzelwettbewerb geworden und 5. im Teamwettbewerb mit Knieverletzung. Wow.
Ja. Da musst du natürlich auch erstmal die Eier haben, dich mit Knieverletzung auf eine Skisprungschanze zu stellen. Ne?
Genau. Das ist, das muss man auch dann hoch anrechnen, dass sie das gemacht hat. Ja. Also, dass sie da auch für die Mannschaft halt auch, also, dass sie da auch dann nochmal in der Mixed-Mannschaft mit dabei war. Wahnsinn.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn du schon so viele Verletzungen am Knie halt auch hattest, ja, dann ist halt irgendwann. Aber das ist dann, denke ich, auch normal. Also wir haben andere Athleten gesehen, die ähnliches Verletzungspech hatten und die dann einfach irgendwann gesagt haben, so reicht jetzt, ich kann nicht mehr, geht nicht mehr weiter, weil einfach die Gesundheit, ich meine, man muss natürlich das schon auch im Auge behalten, ja. Sie beißt sich durch, sie kämpft sich durch, sie lässt sich nicht unterkriegen, ist wie gesagt mit 39 Jahren jetzt auch ein alter Hase. Ich glaube, das können wir sagen, ohne dass es irgendwie negativ klingt. Ich finde, man muss vor ihr wahnsinnig viel Respekt haben, weil sie immer wieder aufgestanden ist, weil sie immer wieder auf das Level sich nach oben geboxt hat, um ganz vorne mit dabei zu sein, weil natürlich auch, und auch darüber haben wir schon geredet, der gesamte Ablauf des Frauen-Skisprings in den letzten Jahren ja nicht nur mit sportlichen Kämpfen zu tun hatte, sondern auch mit diesen zwischenmenschlichen und politischen Kämpfen, sportpolitischen Kämpfen.
Genau.
Ja. Und da sind natürlich da solche namhaften...
Da war sie ja vorne mit dabei. Also wenn es um Gleichberechtigung der Frauen im Skispringen geht, war sie vorne mit dabei. Wenn es um die Olympischen Spiele der Frauen ging, war sie vorne mit dabei. Sie war immer, ist immer aufgestanden und hat mit allen möglichen Funktionären diskutiert, gemacht, getan, damit das Frauenskispringen weiterkommt. kann sie auch sich sehr, sehr glücklich schätzen, dass es Skispringen letztendlich weitergekommen ist. Ich glaube, da hat sie auch einen Anteil dran, einfach, absolut, weil sie mit anderen Athletinnen, ne, vorgegangen ist, die nicht den, ja, Mund gehalten hat, sondern alles ausgesprochen hat und dafür gekämpft hat. Also ich glaube, ohne Daniela Iraschko-Stolz wäre es vielleicht gegebenenfalls das Skispringen, das Damen-Skispringen nicht so weit, wie es jetzt ist. Sie hat sich auch außerhalb für LGBTQA+ und so weiter eingesetzt, um Frauenfeindlichkeit im Sport generell. Sie selbst hat zwar nichts von, sie ist ja selbst auch lesbisch, hat keine Feindlichkeit irgendwie erfahren oder so, aber hat sich trotzdem dafür eingesetzt und hat auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wie groß der Unterschied zwischen Frauen und Männern ist, auch im Skispringen. Die einen haben Preisgelder von mehreren Zehntausenden von Euro bekommen, die Frauen haben 700 Euro bekommen für 10 Siege oder so. Und hat da echt auch nicht den Mund gehalten, nicht platt vor den Mund genommen und das finde ich halt auch unglaublich toll, dass sie nicht nur Sportlerin war, sondern sich für ihren Sport auch eingesetzt hat einfach.
Absolut, absolut. Also solche Leute braucht es dann einfach, um ja, den Sport voranzutreiben und dann den doch manchmal etwas alteingesessenen Herren in entsprechenden Positionen auch mal Dampf zu machen, damit das halt vorangeht und man sich da nicht unterbuttern lässt. Ne? Ja, also ja, eine ganz, ganz wichtige Frau in diesem Sport.
Auf jeden Fall. Und ich hoffe sehr, dass sie nochmal dass sie nach der Knieverletzung nochmal irgendwie mit in den Weltcup einsteigen kann, vielleicht sogar beim Skifliegen dabei ist. Aber sie sagt auch selbst, ja, dass sie natürlich nur Skifliegen kann, wenn es halt wirklich passt, also wenn die Form auch stimmt. Aber gerade sie, die halt den ersten 200-Meter-Sprung vor 20 Jahren gemacht hat, man würde es ihr so wünschen, so gönnen, wenn sie jetzt beim Skifliegen dieses Jahr auch mit dabei ist. Und ja, ich glaube, jeder würde davor sitzen und Gänsehaut bekommen, dass wir jetzt endlich mal nach 20 Jahren da angekommen sind, wofür sie schon sehr, sehr lange kämpft. Und da müsste sie eigentlich mit dabei sein. Also ja, wäre schade, wenn nicht.
Da hast du recht. Das wäre super schade, wenn nicht. Und insofern denke ich, haben wir doch da ein gutes Abschlusswort gefunden und rufen jetzt hiermit alle auf, die Daumen zu drücken. Und ja, wenn es tatsächlich so klappen könnte, dass sie dabei ist beim Skifliegen, dann habt ihr jetzt einen kleinen Überblick darüber bekommen, wie das Ganze dann einzuschätzen ist. Und ja, man freut sich dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr, sie zu sehen.
Genau. Also wir hoffen sehr, euch hat die Folge gefallen, euch haben die ausgewählten Personen gut gefallen. Und ja, wir hoffen, wir hören uns bald wieder. Genau. Und bis dahin viel Spaß bei der aktuellen Skisprung-Saison und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
A singer, Amy Winehouse, has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.